Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass dieser Tisch hier noch stehen bleibt und ich noch etwas an diesem Tisch mich hinsetzen kann, vielleicht aus der Suppe mitlöffeln kann, aber jetzt steht da drüben, das Mittagessen muss noch ein bisschen warten. Es ist schön, dass du heute Morgen da bist und mit mir gemeinsam so über diesen Tag nachdenkst, über diesen besonderen Feiertag. Jetzt beginnt ja auch so die Karwoche, also wir stellen uns so ein auf das Passionsgeschehen oder das, was so die die nächste Etappe dieses Passionsgeschehens, auch Karfreitag, wo wir die Kreuzigung von Jesus Christus feiern und dann Ostern, also nächsten Sonntag, so die Auferstehung. Und ich dachte, als wir dieses Lied gerade gesungen haben, ich schaffe Raum für dich, tu, was auch immer du willst, Herr, und dann in der nächsten Strophe, reiß Mauern ein, die mich von dir trennen, brich alles auf, was dich in mir eingrenzt, dein Plan ist größer. Ich dachte, als wir das Lied so gesungen haben, das passt zu diesem Feiertag, zu diesem Palmsonntag. Denn auch da geht es darum, und das werden wir gleich auch nochmal lesen, geht es darum, dass Menschen mit Erwartungen gekommen sind. Und eine Frage ist für diesen Tag, und darüber habe ich auch nachgedacht, wie ist Jesus eigentlich mit diesen Erwartungen umgegangen, die Menschen gehabt haben? Und Annika hat schon so in der Einleitung gesagt, wir haben so eine Überschrift über die Gottesdienste in diesem Monat. Gottes Liebe ist kostenlos, aber nicht folgenlos. Und über diesem Gottesdienst, über dieser Predigt steht der Titel, wem jubelst du zu? Und möchtest du diesen Fokus nicht nur auf das richten, was Jesus getan hat und wie er mit diesen Erwartungen umgegangen ist, sondern auch uns bewusst mal so diese Frage stellen, wem jubeln wir eigentlich zu? Was für Erwartungen haben wir auch in Menschen oder vielleicht auch in Gott und darüber nachzudenken? Denn je länger ich über diesen Feiertag nachdachte, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine ganz zentrale Frage. Wem haben die Menschen eigentlich an diesem Tag in Jerusalem zugejubelt? Was war ihre Erwartung? Und wie ist unsere Erwartung, wenn wir vielleicht so begeistert sind über irgendetwas? Und vielleicht ganz besonders auch so begeistert sind über Gott und Erwartungen haben. Was sind denn das für Erwartungen? Und die Frage an diesem Tag ist, passt es eigentlich zu dem, was Jesus hat? Was Jesus verkörpert? Was er vorbereitet hat? Denn, wie heißt es in dem Lied? Dein Plan ist größer. Und möchte ich verstehen, was sein Plan ist? Oder möchte ich ihn lieber so in meinen kleinen Haushaltsplan packen, wo alles schön übersichtlich ist? Und ich habe diese Woche durch zwei Ereignisse kennengelernt, die eigenen Pläne können gehörig durcheinandergewirbelt werden. Dienstag habe ich die Nachricht bekommen, dass es unserer Debbie nicht gut geht, dass sie eine ganz schwierige Diagnose auch bekommen hat. Wir haben am Dienstagabend auch für sie gebetet. Mittwochmorgen hatte ich den Anruf von meiner Mutter auf dem Anrufband, wo ich dachte, erst sie ruft an, habe dann zurückgerufen, war das Krankenhaus, sie liegt jetzt da, geht ihr wieder besser und plötzlich merkst du, mit einmal ist alles anders. Was sind die Pläne Gottes? Und ich rede jetzt nur über das, was in unserem Leben passiert. Gesungen haben wir, dein Plan ist größer. Schaffe Raum in mir für das, was du vorhast. Und ich glaube, dass das so ein Gedanke ist, der in diesem Feiertag mit drin liegt. Wenn wir kommen zu Jesus und ihm zujubeln. Ich lese mal vor aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag erfuhren viele von dem, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Das haben wir auch in dem Anspiel von den Kindern mitbekommen. Es war so eine Spannung da. Kommt er nicht? Wo ist er? Er ist jetzt hier. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, gesegnet sei er, der da kommt, im Namen des Herrn, des Königs Israel. Ist gut, dass hier noch so zwei Palmzweige liegen. Also das sind ja noch die traditionellen Farben. Hier wird schon ein bisschen bunter und dann war da noch pink und gelb und was ich und blau. Also das fand ich richtig kreativ, was ihr da gemacht habt. Das sind so Palmwedel, so Zeichen des Friedens. Ich glaube, das sind eher irische Farben, ne? Aber ist egal. Also diese Palmzweige so als Zeichen des Friedens. Und was heißt Hosianna, haben die Kinder uns auch gesagt? Hat jemand zugehört? Hilf doch. das ist eine gute Übersetzung, hilf doch. Ja, so, Herr, hilf doch. So, das haben die Leute gerufen. Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn, des Königs Israel. Halt, jetzt habe ich, Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und von dem Tod auferweckt hatten, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen, sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir nicht so weit gekommen sind, alle Welt läuft ihm nach. Es hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass Jesus kommt. Die Ereignisse um die Auferweckung des Lazarus, die waren noch nicht so lange her. Auch das haben die Kinder in dem Anspiel so aufgegriffen und uns so vor Augen geführt. Da war eine Riesengeschichte passiert und die ganzen Erwartungen, die die Menschen hatten, wurden noch mal so ganz deutlich unterstrichen durch das, dass Jesus hier offensichtlich einen Menschen, der 3 Tage in einem Grab gelegen hatte, herausgerufen hatte. Das hatten sie so noch nicht erlebt und es hatte so diese ganze Messias-Hoffnung, die sie gehabt haben, nochmal so richtig, richtig unterstrichen. Und dann gab es so dieses Abendessen. Und über dem allen mit Lazarus, mit Martha, mit Maria. Und da lag so diese Spannung in der Luft. Was werden die nächsten Schritte sein? Wird Jesus, und das Passafest stand unmittelbar bevor, das Fest, wo die große Messias-Erwartung auch so drauf, ich hätte fast gesagt, lastete. Das hatte sich einfach so auch ergeben. Das war nicht nur mehr das Fest des Auszugs aus Ägypten, sondern da lag auch eine ganz klare Erwartung drin, unser Messias soll kommen und uns von der römischen Besatzungsmacht befreien. Doch nun an dem Tag nach diesem Essen macht es dann ganz schnell die Runde, dieser Jesus kommt zum Passafest nach Jerusalem. Was ich aus dieser Geschichte als erstes gelernt habe, ist, spannende Nachrichten verbreiten sich immer ganz schnell. Das ist heute nicht viel anders als damals schon gewesen. Das geht auch ohne Internet und Telefon und alles andere. Wenn die Nachricht packt, dann verbreitet sie sich rasend schnell. Und so war das hier auch. Und die ganze Stadt, in der sowieso schon zigtausende von Pilgern waren, mobilisierte sich plötzlich. Sie standen auf und sie wollten diesen Jesus willkommen heißen. Und Menschen lassen sich mobilisieren. Und dann spürt man so diese Riesenerwartung. Die Stimmung war richtig aufgeheizt. Und ich möchte da so ein paar Personengruppen herausgreifen, wo so die Spannung auch da war. Die Juden mochten die Römer nicht. Das habe ich schon gesagt. Die Römer waren die Besatzungsmacht dieses Landes und verwalteten es, aber wurden nicht wirklich warm damit. Und klar, wenn das Land besetzt ist, dann will man eigentlich diese Besatzung loswerden. Das lernen wir auch gerade wieder. Dann waren da die Pharisäer, auch so eine religiöse Gruppe, besonders theologisch unterwanderte Leute, die Gottes Gebote ganz ernst genommen haben. Und sie erwarteten den Messias, aber auch sie mochten die Römer nicht. Das waren die Heiden im eigenen Land, die auch noch so etwas wie die Macht über den Tempel hatten. Und sie mochten weder die Römer noch die Sadduzäer. Das war eine zweite Gruppe. Das waren so ein bisschen mehr so die rein Intellektuellen. Die hatten auch so ein Gespür für Macht und Einfluss. Die konnten sich eher mit den Römern arrangieren, waren auch diejenigen, die so die Leitung im Tempel geschehen hatten, die Wortführer auch in dem Hohen Rat, in diesem religiösen und etwas auch politischen Gremium hatten, was so die Geschicke lenkte, natürlich immer vor der Verantwortung vor den Römern. Also da gab es Spannung zwischen diesen beiden Gruppen, den Pharisäern auf der einen Seite und den Sadduzäern auf der anderen Seite. Die einen waren eher skeptisch dieser Macht gegenüber und die anderen konnten sich mit den Römern arrangieren. Und dann gab es da interessanterweise noch eine dritte Gruppe, das war der Herodes. Das war so ein König, der war so von den Römern eingesetzt und von ihnen auch abhängig. Und den mochten weder die Pharisäer noch die Sadduzäer. Weil konnte man dem trauen, diesem Machtmenschen, durch dessen Familie so viel Unheil angerichtet worden war? Und die Römer, die misstrauten gleich allen. Dieses aufmüpfige Volk da, die sich einfach nicht fügen wollten und die irgendwie auf den Trichter gekommen waren, dass sie nur einen einzigen Gott hatten, das kam den Römern völlig suspekt vor. Und sie sich auch weigerten, den Kaiser als Gott wirklich anzubeten. Sie hatten nur diesen einen Gott. Das ist doch eigentlich ein armseliges Volk, eine armselige Religion. Man braucht viele Götter, die für alles Mögliche zuständig sind. Und dann kommt da ein Volk und die sind auch noch so stur. Kann man denen wirklich trauen? Aber allen gemeinsam, den Juden, war dieser Wunsch nach dem großen Retter, der endlich wieder auch für das politische System wiederherstellen würde, die Unabhängigkeit herstellen würde, der endlich wieder auch so den Tempeldienst richtig durchführen würde, der mal für Ordnung sorgen würde. Ordnung vor Gott. Und dann waren da die Menschen, immer mehr Menschen hatten von diesem Rabbi Jesus gehört, seinen Predigten, die so eine ganz andere Botschaft hatten, die einen ganz anderen Tiefgang hatten. Eine Botschaft, die etwas Befreiendes hatte. Eine Botschaft, die nicht darauf guckte, ob man auch alles peinlich genau einhielt, so wie es für die Pharisäer üblich war, die so heilig, die so von einer Heiligkeit Gottes und dem Gebot Gottes erfüllt waren, dass sie peinlich darauf achten, dass man auch alles ja richtig machte und dann lieber sich noch zusätzlich einschränkte, damit man auch gar nichts falsch machen konnte, was Gott sich vielleicht irgendwie gedacht hatte. Und da kommt da ein Rabbi und seine Jünger, was machen die? Die waschen sich nicht die Hände vorm Essen. Das wäre bei uns auch schon ein bisschen seltsam, oder? So mit ungewaschenen Händen, frisch aus der U-Bahn heraus, greift man zum Brot, was in dem Brotkorb ist. Die Jünger, was für eine Truppe, die am Sonntag, wo man doch eigentlich nicht arbeiten sollte, durchs Feld laufen und für sich fürs Essen irgendwas zusammensuchen. Was ist das eigentlich für eine Truppe, habe ich mir gedacht. Jesus, was ist da für eine Ordnung in deiner Gruppe? Ist da eigentlich noch ein bisschen Zucht? Nö, die laufen dahin, sind völlig relaxed, entspannt. Als sie mal darauf angesprochen werden, ob sie nicht auch mehr fasten müssten, was sagt Jesus da? Die Zeit kommt noch. Jetzt bin ich da und solange ich da bin, müssen die nicht fasten. Also ich glaube, wenn diese Gruppe so unterwegs gewesen ist, die kam ziemlich geschillt drüber. Ziemlich entspannt. Und das hatte sich rumgesprochen. Da ist jemand, der irgendwie seinen Glauben anders lebt, der irgendwie eine andere Botschaft hatte. Und nicht nur der von sich aus etwas anderes tat, sondern es passierten auch Dinge. Und zuletzt dieses große Wunder, dass ein Mann, der 3 Tage tot gewesen ist, von den Toten wieder zurückkommt. Man erwartete von Jesus, dass er sie befreien würde. Und die Menschen kamen zusammen und riefen, Hosianna. Ihr habt schon gesagt, hilf doch. Das war quasi zum Schlachtruf geworden. Unser König kommt, hilf doch. Und die Römer, die ohnehin schon alle misstrauten, die sammelten regelmäßig viele Soldaten an diesen hohen Feiertagen. Weil man nicht wusste, kippt die Stimmung, kippt die Erwartung, wenn jetzt auch noch Jesus kommt. Ich möchte mal uns fragen, wem jubeln wir eigentlich zu? Wem jubelst du zu? Naja, vielleicht sagst du, ich jubel überhaupt keinem zu. Du bist nicht so jemand, der so Fähnchen schwingend durch die Straße läuft. Und wenn ich dich fragen würde, wann du vielleicht auf der letzten Demo gewesen bist oder auf dem letzten Konzert, würden die meisten wahrscheinlich sagen, ach, schon lange her, werde ich jetzt nicht machen. Aber darf ich mal fragen, wen du bewunderst? Es muss ja gar nicht immer das laute, extrovertierte sein, aber wen bewundern wir? Und die Menschen haben Jesus bewundert. An wem orientierst du dich? Und warum? Warum suchen wir uns Vorbilder, Menschen, die mehr sind als nur ein guter Ratgeber? Möchte auch so sein wie der. Fußball, ne? Da würden wir sofort sagen, das ist so die Stätte, wo ganz viele Menschen einer Mannschaft zujubeln. Weiß nicht, wer von euch das letzte Mal irgendwann im Stadion gewesen ist. Also ich war im Januar in diesem Stadion, im Olympiastadion, war allerdings leer. Ich habe nur eine Führung mitgemacht. Aber ich habe die Räume gesehen, wo die Spieler sind. Das ist schon spannend. Stadion war leer, dieses Stadion ist voll. Da kommt die Stimmung auf, wenn die Mannschaft einläuft und dann vielleicht sogar ein Tor mehr schießt als die Gegner. Das hat was. Vielleicht sind es aber auch einzelne Spieler, die man irgendwie toll findet. Ich will jetzt keine Namen nennen. Die Namen, die ich kenne, die sind schon, naja, nicht in der Ewigkeit, noch nicht, aber schon ein bisschen her. Vielleicht sind es einzelne Spieler. Vielleicht sind es aber auch Musikstars. Und das müssen ja nicht nur Leute in irgendwelchen Clubs sein. Vielleicht haben wir ja auch so christliche Musiker, die wir toll finden und möchten auch so spielen wie die. Auf so einer Bühne. So eine Stimme haben wie die. Die Gitarre spielen wie die. Schlagzeug, Keyboard, Bass. Und was für Erwartungen haben wir dann eigentlich in die Menschen? Ja, die beten Jesus an. Möchte ich fragen, wem betest du gerade an? Was ist da so in uns drin? Wenn da plötzlich so ein Mensch in der Mitte steht und super Musik macht, die Halle bebt, die Bühne tobt oder umgekehrt und die Leute so mit hineingehen. Was macht das mit dir? Was für Erwartungen werden da gestillt? Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich Fans von Trainern, von Fußballtrainern? Von Spielern ja, aber von Fußballtrainern? Ich fand Jupp Heynckes immer toll. Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Hat aber auch hier in Bayern trainiert. Oder vielleicht müssen sie ja gar keine realen Stars sein. Vielleicht können sie, sind jetzt hier so Bilder von so Marvel-Comics. Vielleicht hat man so Comic-Figuren, wo man sein möchte wie die. Ich hatte so eine Figur, das war die Mickey Maus. Die fand ich richtig klasse. Fand ich super. Irgendwie so ein schlauer Typ, weiß immer, was zu machen ist. Oder Tim und Struppi fand ich auch klasse. Also nicht den Hund, den Struppi, sondern den Tim fand ich eher besser. Das waren so Leute, da konnte man sich so hineingeben in die Geschichten. Ich muss jetzt wieder mit einer alten Musikband kommen. Bab wird hier keiner kennen. Wir haben ein Lied geschrieben, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, Fortsetzung folgt. Es handelt davon, wie der kleine Junge ein Comicheft kauft und liest, Tarzan-Heftchen liest und richtig so eintaucht in die Welt. Und dann auf der letzten Seite, was kommt da? Fortsetzung folgt, genau. Kennen wir heute gar nicht mehr, ne? In der Mediathek kann man sofort die nächste Folge sich angucken. Fortsetzung folgt, allenfalls noch, wenn die Folge noch nicht reingestellt ist. Aber vielleicht ist es nicht nur der Typ mit diesen übernatürlichen Kräften, sondern ich habe mir ja so eine Comicfigur reingenommen. Vielleicht taucht man auch so in diese Figur ein. Die hat gar nicht so übernatürliche Kräfte. Ich habe ja schon so gerade gesagt, wer das so bei mir gewesen ist. Man hat so seine Fantasierollen. Und man kann auch solche Comicfiguren tatsächlich, denen kann man auch tatsächlich zujubeln. Andrea und ich sind mal, ist auch schon ein paar Jahre her und ich habe die Fotos leider nicht mehr gefunden, wir sind mal in Bonn gewesen und fanden so junge Leute, die waren etwas seltsam kostümiert. Das ist ja noch harmlos, das Bild, was ich euch da mitgegeben habe, gezeigt habe. so richtig fantasievoll kostümiert. Da war dann irgendeine Convention, wo Leute kommen und sich so verkleiden, wie es halt ihre Figuren und ihre Manga-Helden, so wie sie aussehen. Sehr fantasievoll. Ich fand es ein bisschen crazy. Musste das auch irgendwie erst so ein bisschen einsortieren, weil das kannte ich überhaupt nicht. Also wem jubeln wir zu? Wem jubeln wir zu? Und ich habe mal die zweite Frage darunter gestellt, warum? Warum jubeln wir jemandem zu? Ich habe es vorhin schon gesagt, was erwarte ich von jemandem, dem ich zujuble, den ich toll finde, an dem ich mich orientiere? Was gibt mir derjenige oder diejenige? Da gibt es nämlich vielleicht ein Bedürfnis innen drin. Aber nun zurück zu Jesus und der Situation damals an diesem denkwürdigen Tag. Wisst ihr, die Menschen wussten genau, was sie von Jesus erwarteten. Ich habe es vorhin schon beschrieben. Er hatte sie von den Römern zu befreien. Da kommt unser König und bald ist das ganze Elend hier vorbei. Dann wird er diese Besatzungsmacht aus dem Land vertreiben. Und wir können hier wieder so leben wie zu König Davids Zeiten. Klammer auf, ich weiß nicht, ob das alles so friedlich abgegangen wäre, Klammer zu. Ich habe euch vorhin versucht, so ein bisschen die Konflikte zu beschreiben, die in dem Volk da sehr wohl rumgrummelten. Also die Menschen wussten ganz genau, was er für sie tun sollte. Und ich finde es interessant, wie Jesus diesen Erwartungen standhält. Interessant ist nämlich deshalb, weil Jesus in den Jahren davor, wenn er geschwört hatte, was Menschen von ihm erwarten, dann hat er sich oft zurückgezogen. Und jetzt erleben wir einen ganz anderen Jesus oder ein ganz anderes Verhalten. Jetzt geht er darauf ein. Er nimmt diese Huldigungen an. Er weicht nicht aus, sondern er zieht mittendurch in die Stadt Jerusalem hinein. Aber er hat diesen Erwartungen standgehalten, weil er wusste, wer er war. Und er hat mindestens eine doppelte Antwort gegeben in der Art und Weise, wie er jetzt hier in diese Stadt einzieht. Er macht nämlich etwas anderes als das, was man von ihm erwartet. Er macht etwas anderes, als man von ihm erwartet hat. Es ist nicht so, dass er jetzt doch anfängt, durch die Begeisterung der Masse aufgestachelt und bewegt im Herzen, er wechselt jetzt nicht auf eine politische Laufbahn um. Er mobilisiert jetzt nicht die Massen zum Kampf gegen die Römer. Er fing nicht an, den Messias ausschließlich politisch zu interpretieren. Er bleibt dabei, dass der Messias eine spirituell geistliche Mission hat, wenn ich das mal so mit etwas modernen Worten ausdrücken kann. Er bleibt dabei, es geht um eine geistliche Mission, die ich hier habe. Und an der halte ich fest. Deshalb ziehe ich hier in diese Stadt ein. Erfülle ich das, was in dem Propheten Sacharja drin steht, so wie der König hier einziehen wird. Er hält daran fest, dass es um das Heilwerden des inneren Menschen geht, der Versöhnung mit sich und seinem Schöpfer braucht und mit seinem Umfeld. Es geht darum, dass Menschen Vergebung erleben und auch die Fähigkeit bekommen, sich selber zu vergeben. Es geht darum, dass Menschen anfangen, Versöhnung zu erleben und auch in Versöhnung leben können. Es geht darum, dass Menschen begreifen, es gibt mit Gott die Möglichkeit eines radikalen Neuanfangs. Das ist das, was die Bibel beschreibt, wenn wir ein neues Leben bekommen, neu geboren werden. Und das ist für jeden möglich. Das ist nicht nur für irgendwelche religiösen Spezialisten möglich, sondern es ist für jeden möglich. Und Menschen haben das gespürt. Sie haben sich zu ihm durchgekämpft. Sie wussten, sie spürten durch das, was er tut und sagt, auch für mich ist ein Neuanfang möglich. Und dieser Neuanfang, der hat hier ein Symbol in dieser Szene. Und das ist dieses Füllen, dieses Tier, dieser Esel, auf dem er reitet, auf dem noch nie vorher jemand geritten ist. Das drückt sich damit aus, es ist ein Neuanfang möglich. Es fängt jetzt etwas Neues an. Etwas radikal Neues beginnt jetzt, wenn ich jetzt in diese Stadt einziehen werde. Er macht etwas anderes. Er reitet einfach hinein in diese Stadt. Es ist nicht so, wir wissen nicht, wie er die Leute, ob er sie begrüßt hat oder ob er einfach eingezogen ist, das wissen wir alles nicht. Die Jünger, die tanzten vor ihm, die haben Mordsbohai gemacht, aber er macht etwas anderes. Und das Zweite ist, was er macht, er zeigt seine wahre Haltung. Und das ist die eines demütigen Helfers. Das ist nicht das, was die Leute erwartet hatten. Sie hatten den Gewaltherrscher erwartet, der jetzt für eine politische Umwälzung sorgen würde. Hier kommt ein demütiger Helfer. Der reitet nicht auf einem Schlachtross mit wunderbarer Rüstung hoch, sondern auf einem einfachen Esel. Das war die Symbolik von Demut und von Armut. Und das ist der König, der hier hineinkommt. Die Kraft des Reiches Gottes, das macht Jesus hier ganz deutlich, liegt nicht in irgendwelchen Waffen. Sie liegt auch nicht in der Klugheit, die Jesus so mitgebracht hat. Sie liegt nicht in den himmlischen Heerscharen, die, wie er das später in einer Woche sagen wird, die ich jetzt herabrufen könnte, sondern er kommt als Diener. Ganz klar und unmissverständlich, ich komme hier als Diener. Das drückt dieser Esel aus. Armut und Demut. Und so kam er in diese Stadt. Zumindest im Deutschen steckt sowohl in Armut als auch in Demut das Wort Mut. Und es war mutig, etwas anderes zu machen und eine andere Haltung zu zeigen, als die von einem erwartet wurde. Er wusste, wer er war. Und die Frage ist, wissen wir, wer wir sind? Als Persönlichkeit, als Kinder Gottes, wie wir das in dem Lied auch gesungen haben. Und dazu gehört Mut. Er hat den Erwartungen standgehalten. Und ich habe dir hier ein paar Fragen mitgebracht. Zum Abschluss. Wie ist es mit Menschen, denen wir zujubeln, an denen wir uns orientieren? Menschen, denen wir gegenübertreten, wer sind die tatsächlich für uns? Vielleicht Menschen, die wir richtig toll finden. Wer sind diese Menschen tatsächlich? Schaue ich auf das, was sie tun, oder schaue ich nur auf das, was sie sagen? Worauf schaue ich, wenn ich wissen will, was ist das für ein Mensch gegenüber? Ein Mensch, den ich so ganz toll finde. Und ich möchte hier nicht Misstrauen säen, versteht mich da nicht falsch. Aber wir können auch andere Menschen überladen mit unseren Erwartungen. Das ist nämlich meine zweite Frage. Was für Erwartungen und Bedürfnisse habe ich tief in meinem Herzen? Die Menschen damals hatten eine ganz klare Erwartung, wir wollen das Joch hier loswerden. Wir wollen, dass hier endlich wieder Freiheit und Unabhängigkeit ist. Wir wollen endlich wieder unseren eigenen Plan umsetzen. Aber der Plan Gottes ist offensichtlich ein anderer gewesen. Und dann die dritte Frage, wer ist denn Jesus eigentlich für mich? Und das ist so diese große Frage, die für mich über diesen Feiertag mitschwingt. Wer ist denn Jesus eigentlich für mich? Jubel ich da einfach zu? Habe ich konkrete Erwartungen, dass er jetzt endlich mal die Probleme in meinem Leben löst? Alle die beseitigt, die so in mein Leben hineinquatschen wollen, die doch eigentlich da nichts hineinzureden haben. Meine finanziellen, meine beruflichen Sorgen beseitigt, meine gesundheitlichen Sorgen beseitigt. Vielleicht schwierige Beziehungen mir einfach wegnimmt. Was für Erwartungen habe ich eigentlich an diesen Jesus? Und ich glaube, dass das Momente sind, wo wir uns mal so ganz, ganz ehrlich gegenüber sein müssen. Was sind meine Erwartungen? Vielleicht fängst du sie einfach mal an aufzuschreiben, ohne sie schon zu werten. Darf ich das? Traue ich mich? Weißt du, was da auf dem Zettel steht, das stand schon vorher in deinem Herzen. Und das, was du auf den Zettel schreibst, das schreibst du für dich auf. Das, was in deinem Herzen ist, das weiß Jesus ohnehin schon ganz lange. Aber sich das selber mal aufzuschreiben, vielleicht sich selber mal einzugestehen, das ist eigentlich meine Erwartung, die ich an dich, Gott, habe. Und dann denken wir ja vielleicht, oh, wenn ich das aufschreibe, dann zieht er mir die Ohren lang. Hat er den Menschen die Ohren lang gezogen? Nein. Und dann die vierte Frage, lasse ich mich auf Jesus ein? Ich glaube, dass das eine wichtige Frage ist. Wir haben in dem einen Lied gesungen, Jesus, wir heißen dich willkommen. Als was heißen wir ihn denn willkommen? Ich hoffe, dass wir ihn als den willkommen heißen, als der, der wirklich ist. Der möchte, dass in unserem Leben Frieden einkehrt. Der möchte, dass wir Gott erkennen, wie der Vater im Himmel tatsächlich ist. Er möchte, dass wir die Liebe Gottes bis ins Innerste unseres Herzens aufsaugen, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Jesus möchte nicht, dass wir einen Haufen von Regeln auswendig lernen. Wir fragen so oft, darf ich dies und darf ich jenes? Die Botschaft des Neuen Testaments ist oft eigentlich eher eine ganz andere. Was erwartet die Liebe Gottes von mir? Was erwartet die Liebe von mir, dass ich tue, dass ich dem Nächsten tue, dass ich mir selbst tue? Vor allen Dingen aber auch dem Nächsten. Und jetzt merkt ihr, die Liebe Jesu ist kostenlos. Karfreitag kommt. Sie ist kostenlos, aber sie bleibt nicht ohne Folgen. Sie wird dein und mein Herz verändern, wenn wir Jesus als den willkommen heißen, als der, der er tatsächlich ist. Und nicht als unsere Marionette. Dann sieht die Figur vielleicht auch so aus wie Jesus, aber da steckt kein Leben drin. Da stecken nur die eigenen Vorstellungen drin. Das ist für mich die große Frage, die über diesem Tag mitschwingt. Lasse ich mich auf Jesus ein? Und die möchte ich dir so ans Herz legen. Lasse ich mich an diesem Tag auf Jesus ein? Halte ich hier nur mein Fähnchen hoch und fange damit an rumzujubeln? Und wenn der Montag kommt und ja, dann war es das. Das Fähnchen ist nicht etwas für Montag. Das Fähnchen ist auch nicht nur etwas für Sonntag. Sondern wir müssen die Fahne Gottes in unserem Herzen hochhalten, ihn willkommen heißen. Und so möchte ich für dich beten. Wenn du magst, kannst du aufstehen oder so deine Hand aufs Herz legen oder wie auch immer du ein Signal für Gott geben möchtest. Jesus, ich möchte dich willkommen heißen als der, der du bist. Ich möchte das aufschreiben, was ich an dich an Erwartungen habe. Aber dann möchte ich dich machen lassen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du in unser Leben einziehst. Ich danke dir, dass wir unsere ganze Freude heute Morgen auch so zum Ausdruck bringen können, so wie die Kinder das auch in dem Anspiel getan haben. Jesus, und du siehst unsere Freude und vielleicht sogar unsere Begeisterung. Aber Jesus, doch kommt dieser Moment der Stille, wo wir dir begegnen. Jesus, ich möchte dir zuhören. Ich möchte sehen, wie du in mein Herz einziehst. Und du kommst als dieser dienende Helfer. Und ich möchte dich einladen, in meiner Situation dieser dienende Helfer zu sein. Und ich möchte von dir lernen, selbst ein solch dienender Helfer zu sein. In deiner Liebe zu wachsen. Amen. Amen.